Entscheiden, ja, aber nicht allein und schon gar nicht autoritär.
Hallo und herzlich willkommen bei Nachgedacht, das Tür- und Angelgespräch der Caritas Hamm und Dortmund. Wir haben eine etwas längere Osterpause gemacht und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute wieder zusammengekommen sind. Wir sind in vertrauter Runde, Tobias Berghoff, Alma Marx und ich bin Jenny Heimann. Und die beiden Männer im Bunde haben heute das Thema vorgeschlagen. Es soll um Macht gehen. Wir haben das vorab so ein bisschen besprochen. Die beiden haben mir eine WhatsApp geschrieben mit dem Thema, lasst uns über Macht sprechen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so viel mit zu tun, weil ich einfach eine selbstständige Journalistin bin. Ihr habt da, glaube ich, beruflich mehr mit zu tun, denn ihr seid immerhin in Führungspositionen. Was bewegt euch an dem Thema oder warum wolltet ihr heute darüber sprechen?
Uns bewegt schon lange das Thema, wie müssen sich eigentlich Unternehmen und in unserem Fall Verbände für die Zukunft aufstellen. Das heißt, wie müssen wir Strukturen verändern, wie müssen wir mit Mitarbeitern umgehen und das heißt am Ende des Tages auch, wie muss Führung sich gestalten und das gerade in Zeiten, wo sich so viel verändert. Jetzt nicht nur durch die Pandemie, die natürlich sehr viel verändert hat, aber auch vorher schon. Das heißt, Ansprüche von Menschen, die bei uns arbeiten möchten oder auch arbeiten, verändern sich. Es kommen andere Generationen auf uns zu. Und auch die Welt ist einfach komplexer geworden. Komplexer, schnelllebiger geworden. Und wie gehen wir damit um? Und passen da eigentlich die alten Bilder noch, wie wir uns strukturiert haben, wie Unternehmen sich strukturiert haben? Passt das? Oder müssen wir da über Dinge nachdenken? Und da sind natürlich schon auch Themen gefallen, wie gehen eigentlich in Unternehmen klassisch Führungskräfte eigentlich mit ihren Mitarbeitern um? Oder wie man das vielleicht aus der Vergangenheit kennt, dieses Thema Alpha-Tiere oder der Chef, der Direktor, wie man das ja sicherlich aus der Vergangenheit kennt. Und sind das eigentlich noch die Bilder, die wir brauchen? Und da haben wir uns viel mit beschäftigt.
Beschäftigt auch, weil wir ja mit unterschiedlichen Führungsmenschen zusammenkommen, sei es jetzt in Politik, in Verwaltung, auch in Unternehmen, wenn es darum geht, Verträge abzuschließen oder auch nur Kooperationen einzugehen. Und immer wieder begegnen wir sehr unterschiedlichen Menschen unterschiedlicher Generationen, wenngleich ich glaube, dass das Thema, wie gehe ich mit Macht um, kein Generationsthema ist, sondern ein Typthema, wie bin ich biografisch auch groß geworden. Und wir haben eben einerseits unser eigenes Führungsverhalten häufig reflektiert, aber immer natürlich auch am Beispiel von anderen, von Vorgängern, von Kollegen, von ja all denen, die ich eben schon aufgezählt habe. Und wir sind erschrocken, wie viele in Führungspositionen immer noch glauben, dass angesichts dieser Komplexität, von der Tobias gesprochen hat, sie tatsächlich allein diejenigen sind, die in der Lage sind, Entscheidungen tatsächlich in aller Umfänglichkeit gut durchdacht treffen zu können und dafür auch keine weitere Expertise brauchen und auch niemand anders mehr fragen müssen. Das finde ich schon sehr mutig, sag ich mal, und auch völlig an der Zeit vorbei, weil Komplexität, wie sie uns heute begegnet, auch in Unternehmen und Gesellschaft, nicht von einem alleine bewältigt werden kann.
Auf der anderen Seite, wir haben jetzt gerade eine große Krise durchgemacht, sind hoffentlich bald am Ende der Corona-Krise und werden wir doch einfach mal konkret. Es gibt so Typen wie zum Beispiel Söder. Bevor Corona kam, hat dem kaum jemand viel zugetraut. Das war halt der aus Bayern, der in der Flüchtlingskrise auch ein paar markige Worte rausgehauen hat. Und während der Corona-Pandemie war der auf einmal der starke Macher, der Machtworte gesprochen hat und fast schon ein bisschen diktatorisch für seinen Freistaat Bayern die Bestimmungen verhärtet hat. Und man hatte das Gefühl, das kommt gut an, wenn da einer auf den Tisch haut und einfach alles an sich reißt und dann auch in der Krise das Volk durch die Krise führt.
Also gebe ich dir recht. Ich glaube, das kommt aber tatsächlich auch immer auf den Kontext drauf an, wo sowas stattfindet. Und ich glaube, eine Krise, wie sie in unserer Generation so noch nicht, also in der Nachkriegsgeneration gab es solche Krisen ja noch gar nicht. Ich glaube, da war da natürlich anfangs auch ganz viel Verunsicherung und natürlich auch die Sehnsucht, dass einer einen sozusagen an die Hand nimmt und da auch ein Stück weit durchführt. Man hat aber auch gesehen, dass dieses Verhalten dann von einigen im Laufe der Pandemie dann aber, glaube ich, eher zu Problemen geführt hat, weil wir gemerkt haben, dass, wie die Kanzlerin etwas vorgeben wollte, aber dann die Ministerpräsidentenkonferenz dem aber nicht gefolgt ist und dann jeder so sein eigenes Ding machen wollte. Und dann sind wir sehr schnell abgedriftet in Dinge, die sich zersplittert haben, die unklar waren, die Menschen auch kritisiert haben. Aber die Frage ist immer, warum ist das gemacht worden?
Ja, und weil wir ja in ein Wahljahr hineingegangen sind. So, und dann mussten die Fürsten der Länder sich zum Teil natürlich auch positionieren und ihren eigenen Wählern im Lande signalisieren, auch ich kann Krise. Also ich sag mal so, in der Krise Führung wahrnehmen heißt sicherlich sehr klar vorgeben, in welche Richtung wir marschieren. Ich glaube, das geht sonst nicht, also wenn ich die Führungsverantwortung habe. Die Frage ist aber, wie komme ich zu meiner Entscheidung? Und Söder aus meiner Sicht, um jetzt am Beispiel zu bleiben, hat das rhetorisch hervorragend verpackt. Seine Zahlen in Bayern sprechen jetzt aber nicht gerade für eine konsequente Umsetzung der Lösung. Und auch in Krise. Und da bin ich mir, also ich fand, dass die Kanzlerin das bislang eigentlich gut gemacht hat und wirklich von vielen dieser netten Herren ausgebremst wurde und vor die Wand haben sie vor die Wand laufen lassen. Aber in der Krise wäre es jetzt gut gewesen, und das hätte auch die Kanzlerin besser machen können, die Expertise sich nicht nur von den Virologen einzuholen, sondern viel frühzeitiger auch andere Experten viel stärker mit reinzuholen. Also Leopoldina kannte ich bis vor der Krise gar nicht. Und ob die jetzt tatsächlich in dieser vielfältigen Zusammensetzung so Einfluss nehmen konnten, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Und wir sehen aber doch heute am Beispiel von Schule und der Krise in Schule, wo sich endlich Pädagogen zu Wort melden und Psychologen und Ärzte, dass man diese viel früher hätte mit einbeziehen können. Und das ist für mich eine Führungsfrage.
Also du meinst, eine gute Führung macht aus, dass man sich gut beraten lässt und auch kommuniziert, dass man sich gut beraten lässt.
Ja, und zwar jetzt in dieser Zeit. Es kann sein, dass es Epochen vor uns gab, in der Führung einen anderen Stil brauchte. Kann sein. Aber das meinte Tobias, das meine ich auch eben, angesichts der Komplexität von Welt, mit der wir es zu tun haben, brauche ich die breite Sicht von vielen Experten und diese sozusagen auch in den Dialog zu bringen, um dann zu einer möglichst guten Lösung zu finden. Ich glaube, dass Führung heute mehr Moderation ist als und Entscheidung moderierend herbeiführen, als, sage ich mal, einsam zu wissen, in welche Richtung etwas gehen muss.
Also ich glaube, daran wird es nochmal deutlich, wenn wir uns überlegen, Industrialisierung, solche Dinge, das fällt ja auch immer, wie lange sowas gebraucht hat, solche Prozesse, bis sich auch Wirtschaft verändert hat, bis sich Gesellschaft verändert hat. Das ist ja im Zuge der Technologisierung, in der wir ja stecken, und Digitalisierung, ja wesentlich schneller gegangen. Also Mitte der 90er waren wir froh und hatten das erste Handy und das konnte telefonieren, SMS. Das war das, was es konnte. Nur 10 Jahre später konnten wir damit Online-Banking machen und all solche Dinge. Und diese Prozesse, die sind ja so schnelllebig geworden, sodass dass wir uns klassisch auch aus so einem Verwaltungsstaat wie Deutschland, das ist einfach Gedanken machen müssen, wie kriegen wir dieses Tempo eigentlich, was außen entsteht und was wir gar nicht beeinflussen können, sondern durch den technologischen Fortschritt wird alles schneller.
Also du meinst, es braucht mehr Flexibilität für eine Führungspersönlichkeit, die muss flexibler, schneller entscheiden können, weil die Welt draußen auch flexibler geworden ist.
Zwingend, und das kann sie auch meines Erachtens nicht alleine, weil sonst müsste ich mir ja alle Themen als Generalist drauf schaffen, damit ich am Ende auch eine Entscheidung treffen kann. Also muss ich mich doch auf Fachexpertise, die ich im Unternehmen habe, die ich in bestimmten Positionen, in bestimmten Führungspositionen habe, auf die muss ich mich verlassen. Und es ist jetzt nicht meine Aufgabe zu sagen, wie die ihre Arbeit machen sollen, sondern im Prinzip sollen da Vorschläge erarbeitet werden, Ideen erarbeitet werden, wo man dann gemeinsam gucken kann, was ist jetzt davon die beste Lösung. Also ich gebe nicht mehr vor, sondern ich muss eigentlich den Führungskräften und allen Mitarbeitern beibringen, sie coachen, in ihrem Bereich die Verantwortung zu übernehmen.
Also ich würde das auch sehen. Ich würde auch immer sagen, lieber gut beraten lassen, als schlecht alleine entscheiden. Aber es gibt doch auch in unserer Gesellschaft viele Leute, das erlebe ich immer wieder bei Gesprächen im Bekanntenkreis, die sagen, wenn jemand nicht alleine entscheidet und sich hier und da und immer so viel beraten lässt, dass er vielleicht persönliche Inkompetenz vertuschen möchte. Oder dass das dann so kritisch angemerkt wird von einigen Leuten. So, ja, wieso machten die das nicht alleine? Wieso kann die das denn nicht selbst? Warum braucht die denn jetzt noch Beratung? Also zumindest habe ich das Argument schon ein paar Mal gehört.
Klar, wenn man dabei nicht reflektiert, dass zum Beispiel in Gesprächen, wenn ich Teams zusammenbringe, wo ich auch verschiedene oder unterschiedliche Persönlichkeiten habe mit verschiedenen Talenten, die ein Thema beleuchten, dann kann da aber auch ganz viel entstehen, ganz viel Potenzial entstehen. Und wenn ich das nicht zulasse, dann nutze ich ja gar nicht die Möglichkeiten, die durch solche Gespräche entstehen können. Ja, klar, früher war das so, auch Teamgespräche, die kosten doch nur Zeit, die sollen doch lieber an ihrem Schreibtisch sitzen und die Arbeit wegmachen. So, dass aber in den Gesprächen eine Weiterentwicklung aber auch stattfindet, das wird ja häufig ausgeblendet, weil man halt klassisch anders gedacht hat.
Also das heißt ja nicht, dass man als Führungsverantwortlicher nicht entscheiden muss. Also entscheiden, ja, aber nicht alleine und schon gar nicht autoritär. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Also die Frage ist ja, wie kommt eine Entscheidung zustande? Und ich meine, das kenne ich ja auch, dass auf der einen Seite gibt es die froh sind, einen Chef zu haben, der Autorität durchgeht, weil dann habe ich jemanden, an dem kann ich mich kollektiv abarbeiten. Dann ist auch klar, wer schuld ist, wenn es daneben geht. Und wir haben ein gemeinsames Thema und ein gemeinsames Feindbild, das vereint uns dann auch. So das eine. Und zugleich beklage ich mich, der entscheidet ihm alleine und ich würde ja auch ganz gerne, ich würde mich ja auch mal beteiligen. So räume ich dann aber Beteiligungsformen.
Oder Entscheidungen dauern so lange, das finden dann ja manche auch doof. Aber was ja dann zwangsläufig passiert, wenn ich immer nur an eine Person die Entscheidung koppel.
So, wenn ich dann aber Beteiligung ermögliche, und das heißt, ich schaffe Transparenz, ich erläutere Zusammenhänge, ich muss mich als derjenige, der beteiligt wird, auch hineinversetzen und ich muss am Ende auch für das, was ich erarbeite, mit Verantwortung übernehmen, dann wird es manchmal schwierig. Dann ist es doch gut, wenn dann einer doch da ist, der dann sozusagen alleine entscheidet und Verantwortung trägt. Und so funktioniert, glaube ich, heute weder Unternehmen noch Gesellschaft. Ne, wer war das, Kennedy oder wer das sagte, sage nicht, was dein Staat für dich tun kann, sondern
was du für deinen Staat tun kannst.
So ist das, genau. Und es ist eine alte Weisheit, offensichtlich, aber sie ist populärer denn je, finde ich. Und zwar wirklich vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Herausforderung, vor denen wir alle miteinander stehen und in einer epochalen Wende einfach.
Aber das ist ja eben dann auch das, was dazugehört. Menschen, die bereit sind, was für ihr Land, für ihren Staat oder für ihren Verein, für ihren Arbeitgeber zu tun. Also es erfordert dann ja auch nicht nur Kompetenz von der Führungskraft, sondern auch Eigeninitiative von den Mitarbeitern. Und das will ja auch manchmal erst gelernt sein oder das muss ja auch erst erarbeitet werden. Wie viel Eigenregie darf ich übernehmen? Wie kann ich mich überhaupt bei der Arbeit als Arbeitnehmer, als Mitglied im Team einbringen?
Das muss man auch entwickeln. Und das geschieht ja auch nicht auf Knopfdruck, nur weil man jetzt sagt, wir wollen diesen Stil jetzt so, also legen wir den Schalter um und dann läuft das so. Nein,
eine Kulturveränderung
ist das. Das ist eine Kulturveränderung. Das ist ein Kurswechsel in einem Unternehmen. Und am Beispiel des beliebten Schiffes ist das oder des Tankers, den zu einem Kurswechsel zu bringen, das dauert halt auch. Das ist nicht mal eben wie mit einem getunten Auto, mache ich mal eben eine 360-Grad-Wendung, sondern nee, das dauert halt eine Weile. Das ist aber auch gut, weil man diese Dinge auch miteinander besprechen muss. Man muss ja auch Menschen mitnehmen und auch vielleicht auch Ängste nehmen. Ja, wir möchten, dass du Verantwortung mehr übernimmst, aber dann müssen die natürlich auch wissen, was bedeutet das für mich und wie kann ich mich auch absichern, dass das geht. Natürlich muss man auch gucken, wer möchte das? Wer möchte das überhaupt? Das ist auch eine gute Frage. Also man ist ja allein nicht nur eine gute Führungskraft, weil man in einem Thema sich gut auskennt. Also weil ich fachlich gut bin ich nicht gleich eine gute Führungskraft, sondern führen ist ja nochmal Das kommt ja, das ist ja nochmal der persönliche Charakter, auch über die Erkenntnis für sich selber, will ich überhaupt Führungskraft sein? Will ich Verantwortung für Menschen und für Mitarbeiter übernehmen? Und will ich mich dann auch mit Themen auseinandersetzen und auch letztendlich auch die ganze Zeit immer gucken, wie kann ich mich auch auf Stand halten als Führungskraft? Aber das ist ein Paradigmenwechsel, den wir da in Unternehmen und auch bei uns in den Verbänden einfach bedenken müssen.
Glaubst du denn, dass es überall passieren kann? Also, dass es diesen Wechsel gerade überall gibt? Wir hatten ja zuerst Söder-Krise, auf den Tisch schauen, einer geht nach vorne und macht alleine. Ihr plädiert ja eher dafür, dass halt auch man sich beraten lässt und auch Leute mit ins Boot holt. Findet das denn überall statt, da wo ihr es erlebt?
Nein, das findet noch nicht überall statt. Aber ich glaube, dass wir da nicht drum rumkommen. Da bin ich fest von überzeugt. Wir müssen Strukturen und eher Kultur und Werte, mit diesen Dingen müssen wir anders umgehen. Und jeder ist gut beraten, das auch diese Themen auch tatsächlich anzugehen. Denn die das nicht tun, das meine jetzt auch meine persönliche Meinung, werden sicherlich abgehangen.
Wir sind ja im Grunde über das Thema Macht drangekommen. Wie gehe ich mit Macht um? Und Macht hat oft auch einen negativen Beigeschmack. Also Macht wird oft negativ bewertet. Dabei brauche ich Macht als Kanzlerin, um Dinge durchzusetzen. Und Macht hat eben ganz viel kommt von Machen. Also das heißt, aus meinem Verständnis ist Macht vor allen Dingen eine Kompetenz zu gestalten. Und nicht meine Meinung durchzudrücken, meine Vorteile rauszuziehen, andere runterzuputzen. Da passiert Machtmissbrauch. Und das erleben wir an vielen Stellen, wo einsame Menschen solche Positionen bekleiden und sie darüber, sagen wir mal, Selbstwertgefühl beziehen und sich ganz toll finden, abgehoben von den anderen und gar nicht mehr mitkriegen, was um sie herum passiert.
Ist das nicht eher die zweite Komponente? Also das eine ist Macht haben und das andere den Charakter, sie auszuüben oder die Persönlichkeit oder das Wertesystem. Also es ist ja eben nicht nur die Macht, die man hat, sondern dass auch das, was man mit der Macht ausübt, nachvollziehbar ist. Dass Leute erkennen, dass das jemand aus gutem Grund macht. Gutem Grund.
Also genau, und so ein Kurswechsel, wenn wir bei dem Wort mal bleiben, setzt immer auch voraus, dass ich mich mit Werten auseinandersetze. Wie sind eigentlich die Werte dieses Unternehmens, unseres Verbandes, um so eine Veränderung auf den Weg zu bringen? Aber also als Basis, als das Mindset, was man haben muss, auf dem man aufbaut, aber dann muss ich ja tatsächlich auch mir als Führungskraft auch Gedanken machen. Und ich glaube, das kennen wir ja aus der Gesellschaft auch, wenn ich an einer Machtposition bin, dann darf ich auch keine Schwäche zugeben. So, das heißt, zuzugeben, ich kenne mich mit etwas nicht aus, können ja gleichzeitig Schwäche sein. Meines Erachtens ist das aber eine Stärke, nämlich zu sagen, okay, nur weil ich Chef bin, heißt das nicht, dass ich mich da jetzt auskenne, aber ich habe Menschen, die sich damit auskennen. Und es ist auch gar nicht meine Aufgabe, mich im Detail damit auszukennen, sondern dafür habe ich die Kompetenzen.
Ja, und Macht verführt natürlich auch. Und dann sind wir wieder bei der Charakterfrage. Also je nachdem, wie ich von der Persönlichkeit her gestrickt bin, biografisch groß geworden bin, kann das ja eine unheimliche Aufwertung sein. Und Macht macht dann auch einsam, gegebenenfalls, und erfordert eine hohe Reflexion. Also bin ich noch dran an den Leuten? Ich brauche Leute, die ein ehrliches Feedback geben. Ich muss aber auch Feedback zulassen, wenn ich das gut ausfüllen will. Ne? Ich dachte gerade noch mal, weil du das sagtest, das hat ja was auch mit Moral und mit Kultur zu tun. Es gibt ja einen wunderbaren Ausspruch von unserem Gründer. Ne? Jesus hat mal gesagt, wer der Erste unter euch sein will, sei der Diener aller. Und damit meint er ja nicht, du sollst der Depp sein von allen und der Puckelige, sondern Diener aller heißt.
Entscheide für alle.
Ja, genau. Stell deine Kompetenz, deine Fähigkeiten in den Dienst aller, also machen zum Wohle aller, zum Wohle des Unternehmens, zum Wohle der Kommune, der Gemeinschaft. Das ist ja eigentlich Machtideal eingesetzt. Ich glaube, in diese Richtung geht ja das, was Tobias sagt, dass eigentlich die Zeit heute uns mit den Anforderungen uns genau in diese veränderte Sicht auf Macht und dem Umgang damit lenkt und es vielleicht sogar heute viel anspruchsvoller ist, zu führen, Verantwortung zu übernehmen, Macht auszuüben, weil die Zeit komplexer ist und weil es eben nicht mehr so einfach geht. Ich sitze da oben in meinem Chefsessel und sage, wo es lang geht, und den Rest des Tages trinke ich Kaffee.
Ich glaube, es ist dann eben auch noch einmal die Frage der Gesellschaft, die das Ganze bewertet, ne? Also es gibt sicherlich auch noch immer Leute, die sagen, Stärke ist, wenn jemand immer auf den Tisch haut. Und andere sagen, wenn jemand seine Schwächen zugibt und sofort sagt, das ist zum Beispiel was, wo ich mir gerne Beratung hole, die das dann eben schon als Stärke anerkennen. Ich glaube, das sind noch nicht 100% der Menschen, die sagen würden, das ist die ideale Fähigkeit, Schwäche zuzugeben. Aber ich glaube, da sind beide Fraktionen in unserer Gesellschaft, und vielleicht, das wäre jetzt meine Vermutung, dass die modernere Generation, die jüngere Generation ist, auch einfach schon erzogen worden ist mit Wertmaßstäben wie, es ist gut, Schwäche zuzugeben, Fehler zuzugeben und auch als Chef nicht den Anspruch haben, perfekt rüberzukommen, sondern vielleicht menschlich und nahbar und nachvollziehbar.
Ja, also da sind wir auch bei einem meiner Lieblingsthema, Emotionen, weil das schlägt ja in dieselbe Kerbe. Also ich darf nicht zugeben, dass ich Schwäche habe, weil ich etwas nicht kann. Aber es gibt auch immer noch diese klassisch tradierten Bilder, ein Mann darf nicht weinen. Mhm. Ja, wieso denn nicht? Also so, aber diese Fragen kommen jetzt erst auf. Und ja, ich glaube auch, es kommen andere Generationen, die sich diese Fragen aber auch anders stellen, die, glaube ich, aber auch eine Sehnsucht nach Werten haben. Weil ich glaube, solche Plattformen wie TikTok, YouTube und wie sie alle heißen, sind jetzt nicht unbedingt Plattformen, wo man Werte lernen kann. Von daher merken wir schon, es gibt auch eine Sehnsucht nach Werten, und aber das ist ja gut so. Aber dann müssen wir uns halt auch über diese Dinge unterhalten. Und es ist in der Geschichte so, man darf keine Schwäche zeigen. Wenn ich an bestimmten Positionen und an bestimmten Rollen bin, darf ich keine Schwäche zeigen. Und das, finde ich, ist totaler Quatsch.
Ja, und die Wirkung von ich gebe Fehler zu, haben wir ja auch bei der Kanzlerin gesehen, als sie vor kurzem ja diese eine Entscheidung dann zurückgenommen hatte.
Gab sogar eine Sondersendung, immer, ja, oder?
Ja, wobei ich das sehr kurios fand. Also ich meine, sie hat sich ja entschuldigt für diese Öffnungszeiten über Ostern. Und die Schlagzeile war ja, dass sie sich entschuldigt hat. Also ich habe mich im Nachhinein gefragt, es sind vielleicht vorher schon andere Fehler passiert, für die man sich auch mal hätte entschuldigen können.
Aber dass eine Entschuldigung eine Sondersendung wert ist, sage ich mal.
Weil es so ungewöhnlich ist. Ja,
aber am Ende hat es ihr ja nicht geschadet.
Nein.
Ne? Also das ist ja das, was du sagst mit Schwäche zugeben.
Ja, es ist kurios, dass es wirklich so selten ist in der Politik,
ja,
dass
wir heute eine... Aber spiegelt doch wieder, welches Machtverständnis wir doch noch immer in breiten gesellschaftlichen Schichten haben. Einerseits mit den Vorurteilen, aber andererseits auch, wie es tatsächlich aus meiner Sicht immer noch nicht gut und authentisch gelebt wird. Ne? Sondern eben oft missbrauchend nach wie vor. Und so funktioniert aber auf Zukunft nicht Staat und Gesellschaft und Unternehmen.
Nein.
Das war ja dein Plädoyer.
Das ist, genau, da bin ich auch weiter von fest überzeugt.
Also ich glaube tatsächlich, dass es für einen guten Chef noch eine, wir haben ja jetzt gesagt, es gibt einmal Emotionen, die Möglichkeit, Schwäche zu zeigen, die Möglichkeit, sich Leute ins Boot zu holen, nicht nur irgendwie alles alleine zu entscheiden, sondern vielleicht auch Leute zu lehren, demokratisch zu entscheiden oder demokratisch zu arbeiten in einer Familie. Ich glaube, für einen guten Politiker oder einen guten Menschen, der mir den Ton angibt, in einer Firma, wo auch immer, würde ich mir noch eine dritte Sache wünschen, oder die ist, glaube ich, zwingend Voraussetzung, sowas wie Charisma. Also, dass das, was er sagt, mich auch berührt. Also es gibt, glaube ich, viele Leute, die das inhaltlich vielleicht richtig machen, aber erst in dem Moment, wo jemand ist, der den richtigen Tonfall anschlägt oder die richtige Art hat, aufzutreten, bin ich auch gerne bereit, das anzunehmen.
Genau, das kann aber nur gelingen, indem ich auch weiß, mit Emotionen umzugehen. Und nicht nur mit meinen eigenen, sondern auch die Emotionen, die ich in den Menschen sehe, zu denen ich gerade spreche oder mit denen ich arbeite. Und dann, glaube ich, sind wir auch schnell an der Stelle, dass man Charisma spürt und dass man Persönlichkeit spürt. Weil man nämlich das Gefühl hat, ernst genommen zu werden und dass da jemand ist, der mich versteht. Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn wir es irgendwann mal schaffen, unsere tradierten Rollenbilder einfach zu verlassen.
Wobei ich finde, das ist schon fast wieder ein eigenes Thema, ne? Weil es mangelt inzwischen ja, ne? an Menschen mit Charisma in vielen Institutionen. viele Technokraten oder weiß ich nicht, aber wenig Leute mit Charisma, ob jetzt in Kirche, in Politik, also es ist doch jetzt kein Wunder, oder es ist ja fast bedauerlich, dass den großen Parteien Menschen mit Charisma verloren gehen und sie nicht mal eine Auswahl mehr haben von Kanzlerkandidaten beispielsweise. Ne?
Es fehlen Typen.
Aber es ist ein eigenes Thema. Woher kommt das wiederum?
Wir schreiben das auf den Zettel mit den Themen für die nächsten Wochen, die wir nochmal angehen können. Ich glaube, wir haben für die 5 Kilometer mit uns joggen gehen, die 5-Kilometer-Runde auch schon einmal gedreht. Also die halbe Stunde ist rum. Was nehmt ihr mit aus heute Abend und aus unserer Sitzung und aus unserem Podcast?
Dass wir immer noch, sondern dass wir mit dem Thema richtig liegen, dass es gut ist, dass wir uns damit beschäftigen. Und zurück zu meinem Plädoyer, ich bin da fest von überzeugt, dass wir diesen Kurswechsel brauchen. Und ich, Elmar, wir beiden, wir diskutieren da viel drüber, werden diesen Weg auch weiterverfolgen.
Ja, und die vergangenen Monate haben gezeigt, dass Menschen äußerst sensibel sind, wo sie Machtmissbrauch erleben. Und das zeigt mir auch, dass die Zeit reifer ist, über Macht eben und den Umgang damit neu nachzudenken und dass es diese moralischen Anforderungen gibt, eben Macht anders zu leben, als wir das häufig immer noch erfahren müssen.
In 4 Monaten wird gewählt. Mal schauen, was mit Deutschland, wo es weiter hingeht. Von uns war es das erstmal für heute Abend und wir sind in 2 Wochen wieder für euch da mit Nachgedacht, das Tür- und Angelgespräch der Caritas.
Macht's gut.
Tschüss.